Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Wenn man heutzutage durch die Fußgängerzonen schlendert, hat man bisweilen den Eindruck, dass es immer mehr Optikergeschäfte gibt. Ist das tatsächlich so? Und wenn ja, woran liegt denn das eigentlich? Das weiß mein heutiger Gast, denn wir werden uns die Optikerbranche genauer anschauen.
1975 gegründet, heute rund 50 Filialen und über 300 Mitarbeitende. Binde Optik zählt zu den größten inhabergeführten Optikergruppen Deutschlands. Das Familienunternehmen setzt bewusst auf Qualität statt Preiskampf und behauptet sich damit in einem Markt zwischen stationärem Handel, Online-Druck und Fachkräftemangel. Mit Dominik Bauer führt heute die zweite Generation das Unternehmen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Geschäftsführer von Binde Optik bei mir im Chefsache-Studio. Herzlich willkommen, Dominik Bauer. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie sind ein doch recht großer unter den Optikern, die wir da in Deutschland haben. Familienunternehmen. Wenn ich nochmal mein Eingangsbild bemühe, ja, was ich angesprochen hatte, ist es tatsächlich so, dass wir immer mehr Optikergeschäfte in den Fußgängerzonen haben?
Also gerade in den Ballungsgebieten und also was ist da so, entsteht, ne? Schnell der Eindruck, ja, da ist es auch so. Insgesamt ist tatsächlich die Anzahl der Geschäfte rückläufig in Deutschland. Aber in den Ballungsgebieten, da ist es so. Wir sehen da die unterschiedlichsten Konzepte. Wir haben eine ganz breite Varianz wirklich dabei von einem früheren Online-Optiker, die mittlerweile auch schon stationär natürlich
auch interessant
gehen,
ja,
um näher am Kunden zu sein. Dann natürlich die großen bekannten Player, die großen Ketten, die da sind. Einzelne kleinere inhabergeführte Unternehmen, wo dann oft eher in die Boutique-Richtung gehen, in die Mode-Richtung gehen. Wir haben Komplettpreiskonzepte. Wir haben dann schon skandinavische Richtungen, in die es gehen. Es gibt verschiedene Paketpreisanbieter, wo wir sind. Also wir haben eine riesige breite Auswahl. Und ja, also für jeden ist was dabei, jeder findet was, aber es ist natürlich knallharter Wettbewerb.
Darüber werden wir unter anderem sprechen. Vielleicht nochmal übergeordnet. Also dort, wo du viele Anbieter hast, möchte man ja meinen, dass ein großer Bedarf ist, was wiederum ja heißt, wird Deutschland immer schlechtsichtiger sozusagen.
Deutschland wird älter. Ja, und allein, das ist was durch die Demografie, das spielt natürlich der Augenoptik in die Karten, weil je länger das Leben ist, desto mehr Brillen braucht man in dem Moment. Ne? Nur um kurzes Einordnung zu geben, ab 60 Jahre tragen ungefähr 90% der Bürger eine Brille. Ne? Also da ist natürlich dann der Bedarf schon definitiv da.
Wir beide
da.
Sind noch nicht 60.
Noch nicht 60, aber auch bei mir jetzt mit Mitte 40 geht's los. Das böse Wort Alterssichtigkeit, ja, fängt dann leider an. Ich mag es überhaupt nicht, weil es implementiert das Thema Alter.
Zumal ja das Problem ja ist, dass die Ärmel einfach zu kurz sind. Ja.
Absolut, absolut.
Wenn die wachsen würden, hätte man das Problem
einfach
nicht mehr.
Ja. Genau, genau. Ja. Es kommt einfach daran und das ist dann aber auch genau das, wo man es merkt. Ja. Wo wir dann viele ja auch durch Eitelkeit es dann irgendwann nicht mehr herausschieben können, sondern einfach sehen, okay, jetzt wird es halt auch mal Zeit, daran zu handeln. Und die Lebensumstände, die wir halt mittlerweile haben, gerade im Hinblick auf digitale Arbeitsplätze, erhöhte Bildschirmzeiten.
Ganz klar.
Und das hat einen ganz anderen Impact jetzt auch auf das Auge und auf den kompletten Sehapparat. Es gibt jetzt dieses Wort zum Beispiel digitaler Sehstress. Ja, das bedeutet, dass man vergisst zu blinzeln, dass man nicht mehr wie früher das Auge in verschiedene Distanzen gucken lässt, sondern man sitzt vor dem Bildschirm. Man bleibt immer da, das Auge wird trocken und so weiter. Teilweise verspannt man sich, man kriegt dann Nackenschmerzen, klar, Kopfschmerzen und die Konzentration lässt zum Beispiel nach. Und auch das ist was, worum sich nachher die Augenoptik bemühen muss. Also per se wird Deutschland nicht kränker. Wir werden
Was ja an sich schon eine gute Information ist.
Ja. Genau, zumindest was unsere Branche angeht. Also wir werden nicht kränker, wir werden älter und die Lebensumstände haben sich in dem Moment einfach ein bisschen geändert.
Was macht denn unterm Strich eigentlich eine gute Brille aus? Muss sie schick sein? Muss sie mich aufwerten? Ist sie ein Schmuckstück? Oder muss sie funktional sein? Oder ist es eigentlich alles zusammen? Kommt immer auf den Träger drauf an?
Ja. ja, bei vielen. Also grundsätzlich ist erstmal die Erwartung vom Träger das Wichtige. Für viele ist Mode wichtig, für viele ist es überhaupt nicht wichtig. Ne? Da heißt es einfach nur, ich will eine Brille, mit der ich gut gucken kann. Und vor allem, es hat sich ein bisschen geändert. Früher war es immer sehr spezifisch, unspezifisch. Das heißt, ich brauche halt eine Brille. Ne? Ja. So. Und mittlerweile ist es ja auch so, von den 2/3 der Erwachsenen in Deutschland, die eine Brille tragen, tragen ja nicht alle immer dauerhaft eine Brille.
Das stimmt, ne? Ja.
Also es gibt viele, die brauchen es dauerhaft. Die haben nun mal einfach eine Kurzsichtigkeit in dem Moment entwickelt. Für andere ist es dann einfach nur beim Lesen zum Beispiel oder für den Bildschirmarbeitsplatz oder beim Sport oder. Also die Gelegenheitsträger in dem Moment sind. Und die Kunst ist in dem Moment erstmal dem Kunden zuzuhören, herauszufinden, wofür möchte er eigentlich die Brille oder wofür denkt er, dass er die Brille braucht, weil oft ist es so, dass er es teilweise gar nicht selber weiß. Das heißt, wir hören uns erstmal an, wo eigentlich seine Problemstellung liegt und erarbeiten dann mit ihm, was denn die beste Lösung für ihn ist. Das heißt auch nicht immer, dass es eine Brille ist. Vielleicht ist es eine Kontaktlinse, vielleicht ist es Brille und Kontaktlinse, vielleicht sind es 2 Brillen oder sogar mehr Brillen. Aber um nochmal zurückzukommen auf, was ist eine gute Brille? Eine gute Brille ist erstmal eine Brille, die man gerne trägt und auch wirklich eine merkliche Verbesserung sieht. Denn am Ende ist, ich sage mal, gutes Sehen ist Lebensqualität. Ne?
Absolut,
was da dabei ist. Und das ist halt ein komplexes Zusammenspiel aus richtiger Wahl der Fassung, Feststellung des Sehfehlers, ne? Auch richtige Feststellung des Sehfehlers, sage ich jetzt erstmal, weil das kommt auch sehr oft vor, dass es nicht passt. Die richtige Anpassung des Glases und Auswahl des Glases dazu. Die Anpassung der Fassung auf die Anatomie des Trägers, was auch noch ein großer Punkt ist. Und am Ende diese ganzen Punkte zu vereinen.
Ist am Ende natürlich auch eine Antwort auf die Frage, warum gibt es so viele Geschäfte? Weil wenn du dir diese Komplexität sozusagen auch der Dienstleistung anschaust, geht es ja nicht nur einfach darum, mal schnell sich ein Gestell ins Gesicht zu setzen, sondern es hängt von vielen Variablen sozusagen ab,
Absolut.
Die du halt nicht mit einem Klick sozusagen erledigen kannst und vermutlich auch nicht mit KI, richtig?
Noch nicht, nein, definitiv nicht. Also die Technik schreitet immer weiter fort und sie ist auch wichtig. Sie hilft uns in vielen Sachen einfach, um Fehler zu vermeiden, um noch genauer zu sein bei vielen Punkten. Aber im Endeffekt kann sie nie das persönliche Gespräch ersetzen und die Fachkompetenz nachher am Ende beim Zusammenfügen dieser ganzen Produkte. Weil am Ende kommt es einfach darauf an, es gibt auch viele Punkte, wo das Gerät, was feststellt, was fachlich auch richtig ist, aber wo der Träger aufgrund seiner Vergangenheit gar nicht mit zurechtkommt.
Ja? Machen Sie mal ein Beispiel.
Zum Beispiel gibt das Gerät eine bestimmte Sehstärke aus und sagt, okay, das ist es, aber die würden Sie gar nicht vertragen, weil Sie ganz lange einfach schon eine andere Stärke hatten. Wenn wir sie 100%ig auskorrigieren würden, dann würden Sie mit Kopfschmerzen rumlaufen. Und das ist dann immer das, wo es dann heißt, wo viele Optiker sagen, gewöhnen Sie sich mal dran. Ja? Das heißt, Sie laufen lange mit Kopfschmerzen rum, weil Ihr Auge ist schon immer unter einer gewissen Gewohnheit praktisch ist, etwas auszugleichen. Und bei einer vollen Korrektur in dem Moment würden Sie sagen, irgendwann würden Sie sich vielleicht dran gewöhnen. Aber sie würden definitiv nicht dieses Gefühl haben, nach dem Motto, ich setze eine neue Brille auf, oh ja, ist das super.
Ja?
Das sehen sie in dem Moment nicht.
Gehen wir nochmal zurück in die Fußgängerzone. Also, ich hatte ja gesagt, da gibt es verschiedene Läden, auch Läden von Ihnen sozusagen. Und am Ende geht es ja darum, wie ist eigentlich das Miteinander auch in dieser Fußgängerzone? Begreift man sich durchaus auch als Wettbewerber oder weiß man, dass man besser ist oder bietet man letztendlich auch ein Produkt an, welches vergleichbar ist?
Man nimmt sich definitiv als Wettbewerber wahr, klar. Man hat aber natürlich seine Positionierung. Und Positionierung heutzutage ist wichtiger, als es je früher auch einfach war. Wir haben vorher erwähnt, gerade diese, dass es einfach ein schickes Gestell ist. Ja, es gibt Anbieter, die sind sehr auf Mode fixiert. Da spielt das Glas und gar nicht so die großartige Rolle. Wo auch nicht immer Optiker arbeiten, muss man sagen. Also wir haben Meisterpflicht. In jedem Laden steht ein Augenoptikermeister. Das ist erstmal Pflicht in Deutschland. Klar. Aber es muss nicht jeder, der dort arbeitet, ein Augenoptiker sein. Bei uns ist es so. Bei uns sind immer nur Augenoptiker in den Läden, weil wir halt auch einfach viel mehr diesen Fokus auf Qualität legen. Ja. Für uns ist das übergeordnete Ziel, tatsächlich nicht der günstigste Augenoptiker Deutschlands zu sein, sondern der beste Augenoptiker Deutschlands zu sein.
Und das sind Sie ja auch mit Erfolg. Also Sie sind jetzt kürzlich ja auch ausgezeichnet worden als bester Optiker Deutschlands.
Erneut, ja.
Erneut. Wie kommt man an so einen Titel ran? Was muss er am Ende liefern?
Krasses Qualitätsmanagement in dem ganzen Thema, wirklich. Man muss einfach auch sagen, der Preiswettbewerb ist da. Du musst auch preiswürdig sein in dem Moment. Aber es hat halt alles nachher seinen Preis. Ich kann nicht der günstigste sein, wenn ich gleichzeitig der beste sein will, weil ich brauche die besten Mitarbeiter da dabei, die sich darum kümmern. Die Mitarbeiter ist heute ein wahnsinniges Nadelöhr überhaupt. Wir haben the War of Talents, ist definitiv ein ganz großer Punkt dabei. Es ist auch die oft der limitierende Faktor des Wachstums, nicht mehr die Fläche, eine Fläche zu finden, sondern die passenden Mitarbeiter zu finden, die die gleiche Philosophie mittragen, die Leidenschaft mittragen, die das Qualitätsbewusstsein einfach mittragen. Das ist schon mal extrem wichtig und natürlich die Weiterbildungsmaßnahmen. Die Technik heutzutage ist sehr, 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 sehr schnelllebig. Das heißt, man muss auch überlegen, wie funktioniert das Lernen heute? Funktioniert das Lernen noch so wie früher, dass ich Leute in ein Auto setze und von überall irgendwo herfahren lasse, um eine Schulung zu bekommen mit dem Resultat, naja, der Kaffee war gut. Ja, oder
die Kekse oder wie auch immer.
Genau.
Ja, man muss ja auch berücksichtigen, Sie sind ja eine sehr dezentrale Organisation. Ja. Natürlich gibt es irgendwo ein Headquarter, aber am Ende haben Sie 50 Filialen und die müssen halt das Geschäft vor Ort rocken mit allen Widrigkeiten, was da so halt aufschlägt. Ja, ob du mal einen Krankheitsfall hast oder einen Wechsel oder wie auch immer. Wie kriegt man denn das unterm Strich hin? Einen gewissen Qualitätsanspruch zu haben, den aber dann auch so zu skalieren, dass örtlich, also im Maschinenraum, das auch wirklich gelebt wird?
Also zuerst ist es erstmal die Auswahl der richtigen Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter zu bekommen, ist essentiell. Danach ist es erstmal natürlich auch Technik, um schon von Anfang an zu probieren, Fehler zu vermeiden bei ihrer Entstehung. Das sind klare Prozesse, Prozessvorgaben, die dann auch da sind. Okay. Und natürlich auch ständige Kontrolle, Monitoring dabei, wie sieht's aus mit den Reklamationsquoten, wie sind diese ganzen Sachen. Wir haben Standards, die in Prozesse einfach eingearbeitet sind. Und am Ende ist es immer noch, egal wie viel Technik und Prozesse man dahinter setzt, es ist einfach oft auch eine gesunde Portion an Vertrauen ist immer dabei. Und ich komme nochmal darauf zurück, auf die Auswahl des Mitarbeiters, wo ich bei unseren Mitarbeitern einfach sagen kann, es wird nicht diskutiert, wenn ein Kunde sagt, er kommt damit nicht zurecht, dann kommt der Kunde damit nicht zurecht, dann wird da sofort geholfen. Und das ist die Ehrensache. Kein Kunde verlässt unseren Laden, ohne dass er wirklich sagt, hey, ich bin absolut happy mit der Brille, was da hinten raus ist.
Und da leben Sie natürlich, würde ich mal sagen, auch als Familienunternehmen eine Philosophie, die sich jetzt auch über Generationen sozusagen auch entwickelt hat. Also im Zweifelsfall ist es halt so, dass du dem Kalle, dem du halt was verkauft hast, den wieder triffst, wenn du dein Kind im Kindergarten bringst, wie auch immer, und er sagt, du hör mal, taugt nix oder taugt was, ja?
Genau.
Was unterscheidet letztendlich auch die Philosophie des Familienunternehmens von vielleicht auch anderen Anbietern? Was ist in dem Unternehmen drin, was andere nicht haben?
Ich glaube, allein das Wort Familie implementiert es schon. Also es ist schon nochmal eine ganz andere emotionale Prägung, die irgendwo dabei ist. Klar, es muss rational entschieden werden in dem Moment, aber wir dürfen nie oft auch einen emotionalen Hintergrund vernachlässigen und auch eine gewisse höhere, ich würde jetzt mal sagen, Menschlichkeit teilweise als in größeren Konzernen. Na, auch gerade was die Mitarbeiter angeht. Wir hatten es vorher, das schreibe ich uns auch sehr auf die Fahne, dass wir wirklich probieren, individuell auch auf die Lebensumstände von den Mitarbeitern einzugehen. Ich sage immer, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und diesen Satz kennt auch jeder bei uns im Unternehmen. Das ist ganz genau, wenn was ist, dann bitte sprich mit uns und wir finden gemeinsam eine Lösung, wie wir das Paket für deine Lebensumstände schnüren können.
Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Gleich im zweiten Teil unserer Chefsache-Sendung, weil spannend ist natürlich schon auch, wo wird sich die Branche hin entwickeln und mit welcher Strategie möchten Sie auch das Unternehmen in Zukunft ausrichten? Das und mehr, liebe Zuschauer, gleich im zweiten Teil hier bei Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Dominik Bauer. Er ist Geschäftsführer von Binder Optik, einem der großen Optiker, die wir in Deutschland haben. Wir sprechen über die Optikerbranche und vor allen Dingen im zweiten Teil, wo sie sich hin entwickeln wird. Ich bin natürlich gespannt. Also, was ist letztendlich die Fantasie in dem Produkt? Ist es das Gestell? Ist es das Glas? Ist es die Dienstleistung? Geben Sie uns mal einen Einblick.
Uff, die Fantasie in dem Produkt. Okay, das ist jetzt erstmal die Frage. Also grundsätzlich sieht es erstmal so aus, dass auch in Zukunft wird eine Brille bestehen aus zwei Gläsern und einer Fassung. Ja? Es geht natürlich immer mehr in die Richtung, wie technisiert wird das? Es wird natürlich immer, die Gläser werden weiterentwickelt. Ne? Jetzt die Fassungen werden auch weiterentwickelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Ray-Ban sehen, die neue Ray-Ban Meta, ist mit Kameras bestückt. Ne? Wir haben, da können Sie Fotos mitmachen, können Sie Bilder mitmachen, Sie können Musik hören damit.
Was halten Sie denn davon?
Ich habe auch eine. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall spannend, das zu sehen. Es ist toll, man kann auch damit telefonieren. Man wird teilweise ein bisschen schräg angeschaut, wenn man dann mit Selbstgesprächen durch die Straßen läuft und dann denkt, oh, was ist mit der? Ja. Weil die Leute natürlich nicht kapieren, dass du in dem Moment mit deiner Brille telefonierst oder was machst. Also dieses technische Thema wird schon weitergehen, aber müssen wir auch ganz klar sagen, es ist bis jetzt noch eine Nische. Es ist nicht in der Masse angekommen. Ne? Und es hat natürlich auch, die Technik hat erstmal noch eine Größe, aber es wird sich einfach weiterentwickeln. Ne? Die Frage ist auch, wie geht's weiter? Es gibt Ansätze, wo man sagt, okay, Brillengläser aus dem 3D-Drucker, die individuell angefertigt werden. Es gibt viele andere Ansätze, die da sind. Wo sich das alles hinentwickeln wird, ist noch so ein bisschen fraglich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, man kann zukünftig immer viel mehr Sachen messen. Man ist in der Lage, viel mehr Sachen einfach auch zu korrigieren damit.
Verstehe. Ne?
Es ist aber auch so, dass wir verstehen uns ja als Gesundheitshandwerk. Wir sind ein Benzinprodukt, wir sind Gesundheitshandwerk. Und dadurch, dass jetzt Deutschland auch immer mehr ein bisschen in einen medizinischen Engpass kommt, ja, jetzt gerade im ländlichen Bereich, was die Versorgung zum Beispiel mit Augenärzten oder sowas angeht.
Verlagert die Dienstleistung sozusagen.
Also wir werden nie die Augenärzte ersetzen. Das ist auch nie unser Anspruch. Das kann auch nicht unser Anspruch sein. Aber dass wir unterstützend für die Augenärzte mit sind, zum Beispiel schon in der Früherkennung von Krankheiten, wie zum Beispiel grauer Star oder sogar andeutende Diabetes und solche Sachen, können wir in Zusammenarbeit mit Augenärzten diagnostizieren. Und also wir dürfen es nicht diagnostizieren, wir können nur die Vorarbeit leisten, aber die Augenärzte können das tun. Mhm. Aber wir können hier Hand in Hand einfach arbeiten, um uns noch mehr dann einfach auch in das Gesundheitsthema zu positionieren. Und da wird definitiv die Augenoptik eine größere Rolle spielen in Zukunft.
Das Spannende ist natürlich ja, Sie haben die operative Verantwortung des Unternehmens übernommen von Ihren Eltern. Die sind wirklich draußen oder sind sie noch da?
Also sie sind draußen. So. Nein, es ist ja gerechtfertigt. Also sie sind mittlerweile, haben sich in eine beratende Tätigkeit zurückgezogen, sie sind aus der operativen Geschäftsführung.
Das ist auch ein breites Feld, sag ich
genau,
mal so.
Genau, ja. Also sie sind aus der operativen Geschäftsführung, sind sie draußen, sie stehen immer noch mit Rat und Tat zur Seite und jeder hat auch noch so seine Rollen irgendwie mit dabei. Aber tatsächlich sind sie jetzt in der operativen Führung raus.
War das für Sie von vornherein klar, dass Sie das Geschäft übernehmen wollen?
Nee. Ich glaube, als Kind erstmal nicht. Also natürlich hat man mal die Phasen, wo man Cowboy werden will oder Astronaut oder irgendwas. Aber danach tut, glaube ich, einfach das Lebensumfeld und vielleicht auch die Genetik ein bisschen dazu bei. Mhm. Ich bin unterm Schreibtisch von meiner Mutter und meinem Vater aufgewachsen. Das Unternehmen war immer präsent. Beim Frühstück, beim Abendessen, es war immer da. Das Unternehmen war Teil der Familie oder ist immer noch Teil der Familie. Das, was früher bei meinen Eltern war, so ist es jetzt bei meiner Frau und meinem Kind bei mir zu Hause. Ja. Und du entwickelst natürlich auch, wenn es die Eltern richtig anstellen und sage ich mal, das haben meine Eltern unterbewusst getan, eine Passion, eine Leidenschaft dafür.
Wie kriegst du das hin? Weil diese Frage, die stellen sich wirklich viele Familienunternehmer. Wie entzünde ich diese Flamme in der nächsten Generation?
ist schwierig. Ich meine, weil ich habe nicht nur die guten Zeiten miterlebt. Ja. Ich glaube, wie jeder gestandene Unternehmer mal sagen kann, es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Die guten Zeiten sind immer toll, da kannst du immer gut machen. Aber das, was wirklich prägt, sind die schlechteren Zeiten. Und auch vor allem, wie mit diesen umgegangen wird, finde ich, das war essentiell auch dabei. Meine Eltern haben immer daran geglaubt, haben immer an die Leute geglaubt und an das Potenzial, was einfach noch im Unternehmen steckt. Und mit genug Änderung und Leidenschaft einfach das zu sehen. Mhm. Und das ist dann einfach auch, wenn du dann eine gewisse, das dann wieder siehst, wie das alles funktioniert, wie das alles dann Früchte trägt. Und du sagst, das ist die Leistung. Ah, da kriege ich schon fast wieder Gänsehaut. Das entfacht einfach ein Feuer in einem und eine gewisse Leidenschaft, die dabei ist, sodass es für mich dann einfach klar war. Also ich wurde nie dazu gezwungen oder sonst irgendwas. Meine Eltern haben mir da auch nie Druck gemacht. Das war von mir dann schon auch eine absolut bewusste Entscheidung, dass ich das so will.
Was treibst du denn jeden Tag an, auch wieder den Job zu machen? Ist es das neue Feld, das man entdeckt? Sind das die Mitarbeiter, die man hat und auch entwickelt? Sind es die Möglichkeiten? Ist es das Geld? Es gibt ja so viele verschiedene Motivatoren, die einen letztendlich auch Tag für Tag auch durch Niederlagen durchführen. Was ist es bei Ihnen?
Also natürlich ist es schön, wenn man unten drunter mal in der Bilanz eine schöne Zahl sieht. Ne? Aber es ist nicht das, was einen jeden Morgen aus dem Bett bringt, was einem sagt, okay, du willst es jetzt machen. Es ist tatsächlich der Antrieb dabei, ein bisschen was auch natürlich Gutes zu tun in dem Moment. Und nichts persönlich macht es extrem glücklich, wenn ich glückliche Menschen auch sehe. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter, die nachher am Ende wirklich auch von Stolz sagen können, bin bei Binder. Ja, weil Binder bei Binder ist ja ein Statement. Ja? Es ist ein Bekenntnis dazu. Ich bekenne mich jetzt hier zur Qualität, zu dem Arbeitgeber, wo ich bin, zur Binder-Familie, wie ich sage, als Familienunternehmen. Und das ist schon was einen dann auch antreibt und glücklich macht. Aber es ist auch jeden Tag eine Herausforderung, muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Ja, ein Aspekt, den ich jetzt gestern erst gesehen hatte bei einem Kollegen, der hatte sich eine neue Brille gekauft. Und er sagt, seitdem ich diese Brille habe, werde ich von allen möglichen Leuten angegrinst. Jetzt muss man erklären, es ist eine total schrille, bunte Brille. Egal, wo der hinkommt, die Leute freuen sich. Sieht ein bisschen wie ein Clown aus, ja, aber es ist total schön. Und es öffnet tatsächlich auch nochmal das Gegenüber. Ja.
Absolut, es ist eine Typveränderung, aber wichtig ist, dass er es halt auch will, dass er es wirklich gut findet. Jetzt überlegen Sie mal, das wäre ein sehr introvertierter Mensch. Der würde sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Bitte bring die Brille zurück, die schauen mich alle so komisch an. Ne? Aber das ist auch diese schönen Sachen an dem Beruf. Ne? Man ist einerseits Modeberater, man ist Gesundheitshandwerker, man ist teilweise auch ein bisschen Seelenklempner, wie man es manchmal tatsächlich hört, was wir für Geschichten hören, teilweise ist schon auch sehr, sehr interessant. Es entsteht auch eine sehr enge Bindung zwischen dem Kunden und seinem Berater. Ja. Es wird auch immer wirklich gesagt, hey, ich möchte bitte gerne den Termin beim Herrn Meier. Und wenn der im Urlaub ist, ist egal, dann warten wir, bis der Herr Meier wieder da ist oder so. Ja, das ist dann bei uns schon auch wirklich sehr ausgeprägt.
Abschließende Frage. Die nächste Generation ist ja im Prinzip noch nicht am Start, aber sie ist schon da. Ja. Hat momentan andere Berufspläne, möchte Dino-Forscher werden.
Absolut.
Was machen wir denn da? Also, wie schaffen Sie es jetzt, vielleicht auch die nächste Generation vorzubereiten? Was sollte man nicht machen vielleicht?
Also erstmal soll er Dino-Forscher bleiben. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, wenn er nachher sieht, wie ich das Unternehmen führe, wie es tagtäglich wirklich ist und er ist schon jetzt, er lebt das Unternehmen mit. Das ist schon wirklich interessant, wenn ich mal nach Hause komme und sage, Papa, wie war es bei Binder Optik und so weiter und ist die Dinge und die noch da und lauter solche Sachen. Also er entwickelt schon eigenes Interesse und fragt danach nach. Das macht einen natürlich stolz, das findet man natürlich toll. Aber im Endeffekt muss er jetzt seine Interessen entwickeln, muss er seine Stärken für sich feststellen. Ich halte nichts davon, jemals einem aufzuoktroyieren, du musst jetzt das Familienunternehmen nehmen, dieser Druck zu machen, ich glaube, der schreckt schon tatsächlich ab. Druck, etwas zu tun, erzeugt oft Gegendruck, dann hast du Trotzreaktionen und so weiter und das nicht. Und man muss es ja auch erstmal wollen. Nicht jeder will eine Verantwortung in dieser Größenordnung für 300 Menschen plus Familien, die da hinten dranhängen und so weiter tragen. Das ist natürlich auch was. Also er muss es wollen und ich freue mich natürlich, wenn er das Interesse daran hat und dann werden wir in Zukunft sehen, wie es weitergeht. Freuen wird es mich natürlich.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Herzlichen Dank für diese Einblicke.
Vielen Dank auch.
Schön, dass Sie hier waren in der Chefsache-Sendung. Liebe Zuschauer, das war's wieder an der Stelle. Schauen Sie wieder rein. Spätestens in 2 Wochen ist es soweit. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.